Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Christiane Florin.
Hallo, hier ist Holger.
Ja, hallo.
Ich rufe an wegen Papst und Medien. Sie waren von 2010 bis 2015 Redaktionsleiterin von Christ und Welt bei der Zeit. Danach waren Sie in der Redaktion Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk, haben Tag für Tag moderiert das Religionsmagazin. Mittlerweile sind Sie Abteilungsleiterin Kultur beim Deutschlandfunk. Ich gebe zu, Religion ist mir egal, der Papst ist mir auch egal. Warum ist der Tod des Papstes, also die Beerdigung, die Suche nach einem Nachfolger, warum ist das so ein riesiges Medienereignis, als würde die Queen heiraten?
Ja, es ist ja ein bisschen mit der Queen zu vergleichen, aber nicht ganz gleichzusetzen. Ich denke, das hat damit zu tun, einmal, dass die römisch-katholische Kirche eine Meisterin der Inszenierung ist. Das ist auch eine Institution, die es ja sonst nicht in der Welt gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist eben dann doch nicht so ganz wie ein Königshaus und es ist schon gar nicht, als wenn ein Staatspräsident stirbt, sondern es ist eine sehr besondere Institution, eine fast auch exotische Institution, jetzt mal aus der Sicht einer demokratischen Staatsbürgerin. Und es ist eben dann auch nochmal eine besondere Person an der Spitze. Also ich meine, wo gibt's noch eine Institution, wo nur überhaupt Männer gewählt werden können? Die müssen keusch leben, auf Ehe verzichten und tragen sehr auffällige Gewänder. Das ist ja schon unter rein medialen Aspekten einfach erstmal interessant. Und ich glaube ja, oder habe eben auch die Erfahrung gemacht, auch übrigens aus der Sendung Tag für Tag, das wurde ja nicht alleine von gläubigen Menschen gehört und schon gar nicht alleine nur von Katholikinnen und Katholiken, sondern man muss auch einfach wissen, was religiös los ist, wenn man die Welt verstehen will. Aber sowas wie ein Papst ist eben was sehr Besonderes und dann auch noch dieser Papst, der ja sich doch politisch sehr stark geäußert hat, dass da kommt jetzt noch zum Amt auch diese spezielle Person dazu.
Aber um zu wissen, was religiös los ist, muss ich mir doch nicht Live-Ticker angucken, die mir erzählen, dass der Papst jetzt von A nach B getragen wird.
Ja, das ist also irgendwann ist dann mir auch zu viel geworden, jetzt mal rein mit der Frage der journalistischen Distanz auch. Ne? Also ich finde, es gehört schon dazu einzuordnen, nochmal, was ist das für ein Amt und wie hat er es ausgefüllt und warum ist das bedeutend oder eben auch nicht? Ne, da sind ja doch die Päpste sehr unterschiedlich in der Art, wie sie so ein Amt gestalten. Päpste suchen sich unterschiedliche Themen und äußern sich sowohl jetzt auch politisch als auch innerkirchliche Themen äußern sich da sehr unterschiedlich. Also ich finde, das kann man alles fachlich journalistisch einordnen. Aber irgendwann ist mir dann auch zu viel und ich muss echt sagen, ich zucke zusammen. Ich bin schon zusammengezuckt, als ich auf Facebook Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, die Selfies erst mit dem lebenden Papst gepostet haben und dann jetzt ja auch mit dem toten Papst, die also dahin gepilgert sind. Das finde ich unjournalistisch, da fehlt die Distanz. Nur es fällt ja dann auch gar nicht mehr in die Abteilung Journalismus, sondern dann ist ja auch schon der Übergang fließend zum Entertainment.
Die journalistische Distanz finde ich einen ganz interessanten Punkt. Diese Vatikan-Berichterstatter und Berichterstatterinnen, die da unterwegs sind, was sind das für Leute? Sind das so Leute wie Adelsreporter, die ich dann gelegentlich auch mal sehe?
Ein bisschen was ist das schon, ja. Also ich habe ja nie selber aus dem Vatikan berichtet. Ich habe mich immer gefragt, wie komme ich unter diesen Umständen überhaupt an Informationen, ne, aus Rom? Oder wie kommen diejenigen, die in Rom als Berichterstatter und ein paar Berichterstatterinnen gibt es ja auch, wie kommen die überhaupt an die Informationen angesichts der vielen verschlossenen Türen oder der Türen, die sich auch wirklich nur für Kleriker öffnen, also für geweihte Männer, ne? So. Ich habe immer so für mich gedacht, man kann eigentlich aus dem Vatikan so ziemlich alles behaupten und auch das genaue Gegenteil. Ja, das wurde ja auch bei Franziskus behauptet. Als er gerade im Amt war und angedeutet hat, er will ein bisschen was anders machen, da meldeten mir schon die Ersten aus dem Vatikan zurück, na, also ob dem nicht mal Gift ins Essen getan wird, ja, und dann dachte ich, na gut, der ist jetzt da in dieses Gästehaus gezogen, vielleicht, weil man ihm Gift ins Essen tun würde, wenn er im Palast so alleine vor sich hinspeisen würde. Also ich weiß es nicht. Ne? Wie gesagt, ich fand immer, das ist so, man braucht so eine gewisse Leidenschaft, wenn man da als Vatikan-Journalist hingeht. Man braucht eben auch eine gewisse Leidenschaft für Klatsch und Tratsch, für das Geraune und muss natürlich im Kern auch die römisch-katholische Kirche wirklich fürs Zentrum der Welt halten oder Rom fürs Zentrum der Welt halten. Ich glaube, das ist schon die Voraussetzung, um dort arbeiten zu können.
Also ist das eher Religionsboulevard oder ist das eher Hofberichterstatterei dann?
eine wirklich kritische Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten, die ausschließlich für den Vatikan zuständig sind, die habe ich so etwas vermisst, um es mal vorsichtig zu sagen. Man muss natürlich unterscheiden, ne? Es gibt die Rom-Korrespondentinnen und Korrespondenten, das ist ja was anderes, als wenn ich wirklich nur auf den Vatikan mich kapriziere. Also ich denke, wenn ich in den Vatikan gehe und das zum ausschließlichen Feld meiner Berichterstattung mache, dann muss ich das auch irgendwie mögen, bewundern, nachempfinden können, und da werde ich auch keine Fundamentalkritik an der römisch-katholischen Kirche äußern.
Wäre das den Vatikan-BerichterstatterInnen denn wenigstens möglich? Also hätten die oder haben die besseren Zugang zum Vatikan?
Manche tun ja nur so, manche sind tatsächlich auch in, da gibt es ja auch Hintergrundgespräche, so wie es die in der Politik auch gibt, ne? Dass ein Politiker oder mehrere, bestimmter Kreis von Bischöfen oder von Kardinälen zu Hintergrundgesprächen bittet. Ich sag mal, meine Art des Angangs an diese Themen war das halt nie. Ne? Ich habe mir angeguckt, was sagen Päpste oder Kardinäle, was könnten die wollen, was sagen sie aber auch nicht, was bewegen sie und vor allem, was bewegen sie auch nicht. Mich hat dieses Geraune, wer da wen schlecht macht im Namen der christlichen Nächstenliebe, hat mich immer nur bedingt interessiert. Ich habe jetzt noch letzte Woche wurde ich angerufen, fragte mich jemand, ja, meinen Sie, dass der Papst Ostern den Segen Urbi et Orbi erteilt? Da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist auch eine Frage, die mich jetzt journalistisch überhaupt nicht beschäftigt. Sprechen Sie mit jemandem, der in Rom näher dran ist. Aber ich kann es erstens nicht sagen und zweitens ist es auch nicht mein Verständnis von Religionsjournalismus gewesen, so zu arbeiten. Ich habe mich mit vielen anderen Fragen beschäftigt und nicht, welcher Kardinal mit wem essen geht oder in welchen römischen Bars gesehen wird.
Was für Fragen? Also wie sieht ordentlicher Religionsjournalismus aus?
Ja, ich will auch nicht sagen, dass ich das, viele finden das ja ganz furchtbar, was ich gemacht habe, aber ich habe mir das eher so angeschaut, sagen wir, als wäre es, sagen wir, unter politikanalytischen Aspekten. Also was ist das überhaupt für ein Gebilde, die römisch-katholische Kirche? Wie ist die aufgebaut? Ne, da kommt man zu dem Schluss, okay, ist eine Monarchie, die ist ständig aufgebaut. Da gibt es einen Klerus, der entscheidet alles. Und dann gibt es das ganze Volk, das entscheidet nichts. Und in dem Volk sind nochmal Frauen, die besonders, diejenigen, die nochmal eine ganz besonders, ja, eigentlich niedrige Rolle haben. So. Und dann habe ich mir halt die politischen Auswirkungen angeschaut. Wie wirkt es zum Beispiel, wenn ein Papst sagt, diese Wirtschaft tötet? Ne? Was heißt das jetzt so? Wirkt das überhaupt was? Oder wenn er eine Enzyklika zum Thema Klima schreibt? Wie spricht er über Homosexuelle? Was bedeutet es, wenn der Papst sagt, wer bin ich, über Homosexuelle zu urteilen? Was bedeutet das denn wirklich? Ne? Oder was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Ist bei diesem verstorbenen Papst immer eine ganz wichtige Frage gewesen. Bei Barmherzigkeit ist eben nicht dasselbe wie Gerechtigkeit. Ne? Unter solchen Aspekten habe ich mir das angeguckt. Was fordern Laien und Laien? Was wollen Reformbewegungen? Warum wollen die das? Und warum lehnt die Kirche Gleichberechtigung immer ab? Also solche Dinge habe ich. Und natürlich Aufdeckung, Recherchen zu Missbrauch, denn dazu machen die Vatikan-Reporterinnen und Reporter ja nicht so viel.
Ist das eigentlich schwieriger, an Informationen aus diesem ganzen Gebilde Religion zu kommen oder sogar dem Vatikan dann im Besonderen? Ist es schwieriger, da an Informationen zu kommen als im normalen, ich sag mal, recherchierenden Alltagsgeschäft?
Ja, schon, muss ich schon sagen. Es ist auch einfach. Es ist viel akzeptierter, dass da die Mauern so dick sind und alle Türen einfach zugehen. Das ist sowas, was mich immer in meinen Recherchen zum Thema Missbrauch gewundert hat. Es wird einfach akzeptiert, dass die Kirchen auf ihren Akten hocken, da nichts rausgeben, auch einfach sagen können, wir sagen dazu nichts. Ich weiß natürlich, dass es das in der Politikberichterstattung und in der Wirtschaftsberichterstattung auch gibt. Das gibt es natürlich bei allem, was unangenehm ist. Aber ich habe die Mauern immer als sehr dick, als sehr undurchlässig empfunden und eigentlich auch immer von Seiten der, in dem Fall eben auch gerade von Seiten der Politik, wenig das Bedürfnis da gesehen, dass man daran mal was ändert. Also, dass es mal auch eine unabhängige Aufarbeitung von Missbrauch gibt, sodass es nicht immer nur einzelne Betroffene sind oder eben einzelne Journalistinnen und Journalisten, die dann versuchen, Fälle genau wie möglich zu rekonstruieren. Also, meiner Ansicht nach gab es da sehr viel Nachsehen dafür, dass die Kirche so ein Bereich ist, der in sich abgeschlossen ist und seine Geheimnisse wahrt und ihre Geheimnisse wahrt.
In der Industrie gibt es gelegentlich mal Whistleblower. Gibt es sowas in der Kirche auch?
Ja, gab es in den vergangenen Jahren dann schon häufiger. Ich muss sagen, ohne Whistleblower hätte ich fast nichts berichten können. Es gab dann schon welche, die mir dann auch mal internes Material haben zukommen lassen. Und das hat dann eben ganz andere Einsichten vermittelt als die, die ich nur gehabt hätte, wenn ich brav Presseanfragen gestellt hätte oder zu Pressekonferenzen gegangen wäre. Ja, das ist schon so.
Wenn man so Religionsjournalismus macht, wie redet man eigentlich sinnvoll über Glauben, über den Heiligen Geist, Spiritualität? Also das ist ja nichts Faktisches, das ich irgendwie fotografieren kann oder messen kann und entsprechend dann auch eine Faktenbasis habe, um zu berichten. Wie macht man das sinnvollerweise?
Also journalistisch finde ich, geht das nicht. Ich habe mich nicht als Redakteurin oder als Moderatorin zu Glaubensinhalten verhalten. Ja, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt, das ist eine Frage, die mich journalistisch nicht umtreibt, und weil ich dazu auch nichts recherchieren kann. Da kann ich ja nichts zu herausfinden. Sondern ich habe mir die Institution angeschaut. Ich habe mir angeschaut, übernehmen Menschen, die da in hohen Ämtern sind, Verantwortung? Tun die das, was ihnen Kraft des Amtes möglich gewesen wäre, zum Beispiel um Gerechtigkeit herzustellen für die Opfer von Missbrauch? Ja, wie sprechen die? Also ich habe so darauf geschaut, und welche Anhaltspunkte hatte für etwas Kritikables, habe ich natürlich immer versucht, Interviews zu bekommen, zur Rede zu stellen, zu fragen, hör mal, was machen Sie da eigentlich und warum? Aber ich sag mal, das ist auch jetzt ja so in der Situation nach dem Tod des Papstes, ne? Das ist ja ganz interessant, wie unterschiedlich da reagiert wird. Also wir hatten so für uns den Maßstab, professionell zu reagieren. Das ist natürlich eine Breaking News, das ist es ja schon, weil einfach den Papst fast jeder und jede kennt. Aber ich würde da niemals sozusagen die Trauer, also Journalismus mit Trauerarbeit verwechseln. Wir bekommen aber schon zurückgespiegelt, dass kritische Berichterstattung pietätlos ist. Man soll doch warten, bis das Begräbnis vorbei ist, wenigstens so. Das sehe ich eben nicht so. Ja. Ich versuche aber so zu berichten, dass es gläubige Menschen, also ich mache mich nicht über deren Glauben lustig, aber ich kritisiere schon die Institution und vor allem die Art, wie dort Verantwortung wahrgenommen wird oder auch nicht.
Das heißt, selbst in einen Nachruf würde Kritik gehören?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja eine Frage, die sich so ganz grundsätzlich gestellt hat, seit eben bekannt ist, dass hohe kirchliche Würdenträger Missbrauch vertuscht haben. Da haben wir uns so ganz grundsätzlich die Frage gestellt, was machen wir jetzt, wenn dieser und jener Bischof verstirbt und wir machen einen Nachruf, wie kritisch kann dieser Nachruf sein? Das hat man übrigens ja auch bei Benedikt dem 16. gesehen. Ratzinger war das, der ist ja gestorben, da war das Gutachten ja noch nicht allzu lange her, ne? Das Gutachten über seine Amtszeit in München, und selbstverständlich kam in den Nachrufen das vor, was im Gutachten gestanden hat, nämlich dass er Missbrauchsbeschuldigte in der Seelsorge wieder eingesetzt hat. Ich finde, da hat sich an den Nachrufen bei den meisten unabhängigen Medien deutlich was verändert.
Wo wir gerade bei den Nachrufen sind. Ich habe vor vielen Jahren mal im ARD-Hauptstadtstudio den Schrank mit den Ordnern mit den Nachrufen gefunden, was sehr spektakulär war. Die waren alle nicht wirklich aktuell. Ich vermute mal, solche Ordner stehen in allen Redaktionen, ne? Auch im Deutschlandfunk.
Ja, selbstverständlich, klar. Man schaut sich die Nachruffächer regelmäßig an, ne? Guckt, wer ist da, welche Namen sind da drin und welche Namen fehlen. Wo müsste man also mal einen Nachruf in Auftrag geben? Und wenn Nachrufe schon etwas älter sind, dann werden die auch aktualisiert. Oder wenn was Bedeutendes dazu kommt, was in einen Nachruf gehören müsste, dann werden die Nachrufe auch aktualisiert. Das ist ja das Normale, also ich meine, das erwartet das Publikum ja auch, dass wenn jemand Bedeutendes stirbt, dass man dann nochmal auf das Leben zurückschaut, und dann ist ja doch den meisten klar, dass das jetzt nicht 5 Minuten vorher entstanden ist.
Was jetzt kurz vor dem Tod des Papstes passiert ist, mir ist aufgefallen, dass die, Nachrichten rund um seinen Gesundheitszustand auffällig detailliert waren, bis hin zu den Entzündungswerten im Blut. Warum ist sowas beim Papst nicht die gleiche Privatsache wie bei mir?
Wenn ich das richtig sehe, hat das ja der Vatikan auch selber vermeldet. Ja, das wird ja auch jetzt nach dem Tod, werden ja die Umstände seines Todes immer detaillierter bekannt gegeben. Das gehört mit zur Inszenierung. Sie haben vorhin gesagt, die Institution ist ja Tausende alt, das stimmt. Aber die ist ja, was so mediale Inszenierung anbetrifft, absolut up to date. Ja, also das Social Media wird bedient, das Optische wird sowieso bedient. Ja, man spricht ja auch vom Heiligen Theater. Das sieht man ja in jedem Gottesdienst, in jeder Messe.
Heilige Theater.
Und das gilt ja, ja, Theatrum Sacrum. Ich sag's jetzt mal, wie es Josef Ratzinger gesagt hätte. Ne? Aber dazu gehören dann auch die Umstände des Todes, weil man das Gefühl hat und wahrscheinlich auch die Gewissheit hat, dass viele Menschen das wissen wollen und nicht nur Katholikinnen und Katholiken. Ich sag mal, mich wundert das in einer Hinsicht auch, in einer anderen Hinsicht wundert mich das dann eben nicht. Ich meine, wir wissen ja auch von Päpsten, die schon seit ein paar Jahrhunderten tot sind, wissen wir ja auch, ob die im Bordell gestorben sind oder ob die eben brav in einem kargen Schlafgemach vom Herrn heimgeholt worden sind. Also wie Päpste sterben, das ist ja fast ein kulturhistorisches Thema schon. Ne?
Sie haben jetzt schon mehrfach die Nicht-KatholikInnen erwähnt. Wer ist eigentlich bei dieser ganzen Berichterstattung, jetzt über den Papst, über den Vatikan, auch über Religion im Allgemeinen, wer ist da die Zielgruppe? Wen haben Sie vor dem geistigen Auge, wenn Sie da berichten?
Also wenn ich jetzt berichte ja für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Kultur, da haben wir erstmal unser Publikum vor Augen und das ist gemischt. Also das ist ein, ich sag mal, allgemein politisch, kulturell interessiertes Publikum. So, also da habe ich keine Konfession vor Augen. Ich hatte auch bei Tag für Tag, als ich das moderiert habe, keine Konfession vor Augen, sondern eher so: Was sollte ich über Religion wissen, über den Zusammenhang zwischen Religion und Politik, in welchen Konflikten spielt Religion eine Rolle, in welchen aber auch nicht, halt so, ne? Aber jetzt hier bei dem, nach dem Papsttod, da bin ich mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, weil selbstverständlich auch bei unserem Publikum Reaktionen kommen, entweder von der Sorte, ach, warum machen Sie so viel, ja, warum machen Sie eine ganze Sendung, politisches, die eigentlich eine politische Sendung ist, warum ist die komplette Sendung zum Tod des Papstes? Mich interessiert der gar nicht. Oder auf der anderen Seite, was ich vorhin schon sagte, finden Sie es nicht pietätslos, den zu kritisieren? Also wir hatten zum Beispiel einen Podcast gemacht am Ostersonntagnachmittag aus der Fachredaktion, wo wir dann so die verschiedenen Punkte durchgegangen sind. Wie hat er sich politisch geäußert? Was hat er innerkirchlich gemacht und so? Also eine Dreiviertelstunde lang. Das war in weiten Teilen kritisch distanziert. Das fanden dann auch viele zu pietätslos, heißt es dann, ne?
Wenn die einen sagen, es war pietätlos, müssten die anderen eigentlich sagen, es war nicht kritisch genug. War es kritisch genug?
Ja, was ist da genug? Also ich fand schon wichtig zum Beispiel, dass bei uns im Programm in der Frühsendung, also eigentlich zur besten Sendezeit, Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch war, der dann eben auch mal gesagt hat, was hat denn dieser Papst eigentlich substanziell für Betroffene verbessert? Da war die Antwort eben auch bescheiden, hat wenig verbessert. Das fand ich schon wichtig, ob es immer kritisch genug war. Ja, da will ich mich jetzt wirklich nicht so erheben und sagen, nee, ja, es war genug. Für mich stellt sich eher die Frage, wann ist genug der Berichterstattung, ne? Also wann geht man sozusagen auch von der Bilanz der Amtszeit des verstorbenen Papstes über, dass man jetzt einfach auch mal sagt, so, jetzt warten wir mal, bis einer gewählt wird, dann vermelden wir, wer gewählt ist, und dann ist auch gut, ne?
In vielen Nachrufen liest man jetzt vom Papst für die Armen, was ja auch im Grunde so sein Motto war, dem er auch damals angetreten ist. War der das eigentlich wirklich? War das ein Papst für die Armen?
Ja, das in Teilen schon. In Teilen ist es dann auch wieder zur Inszenierung und zum Selbstläufer geworden. Also das ist schon das Thema gewesen, das ihn vom ersten Moment an als er auf dem Balkon stand in Rom oder als er dann das erste Mal als Papst gesprochen hat, bis zu seinem letzten Atemzug ja beschäftigt hat, dass er das Wirtschaftssystem kritisiert hat, die Ausbeutung kritisiert hat und auch aus diesem Blickwinkel heraus über Geflüchtete gesprochen hat, dass er schon immer gesagt hat, es sollte eigentlich kein System so ungerecht sein, dass Menschen im Elend leben, dass Menschen fliehen müssen, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive haben und dass sie dann von denen, denen es besser geht, wie Feinde behandelt werden. Das war ja noch wirklich so mit einer seiner letzten Äußerungen. Übrigens ja auch an die Adresse von Donald Trump und an die Adresse der katholischen Bischöfe, die Trump unterstützt haben. Ob er substanziell wirklich auch in seiner Kirche da genug gemacht hat, ob er wirklich etwas unternommen hat, dass das kirchliche Vermögen zum Beispiel so eingesetzt wird, dass man strukturell Gerechtigkeit herstellt und nicht doch wieder nur Arme als Almosenempfänger sieht, die auch dankbar zu sein haben. Das ist eine Frage, die mich da jetzt noch beschäftigen würde. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass man Papst ist für die Armen, dass eben Arme nicht nur Objekte der Fürsorge sind oder eben Almosenempfänger sind, sondern dass sie eben Subjekte des Handels sind und dass man die Verhältnisse wirklich so ändert, dass Armut bekämpft wird. Da habe ich noch keine fertige Bilanz für ihn. Ich würde doch dennoch sagen, allein jetzt aufgrund der Tatsache, dass er aus einem Land kommt, dass er eben auch aus einer Großstadt kommt, wo Menschen ihr Essen im Müll suchen, wo er auch gewesen ist und wo er auch schon als Erzbischof und überhaupt auch als Jesuit, als Ordensmann die Begegnung gesucht hat, würde ich schon sagen, dass er eine andere Perspektive hat als ein Bischof, der praktisch als Jugendlicher bei der Mutti ausgezogen ist und im Priesterseminar war und dann irgendwann im Bischofshaus gelandet ist und da praktisch rund um die Uhr versorgt wird. Das würde ich schon sagen, dass seine Perspektive anders ist. Aber man darf nie vergessen, ein großer Teil ist auch Inszenierung.
Haben die Medien das, also die Inszenierung und ob er wirklich was unternommen hat, haben die Medien das kritisch genug hinterfragt zu seinen Lebzeiten?
Kann ich mir an die eigene Nase fassen, würde ich sagen, nein. Ja, würde ich sagen, nein. Also man müsste sich mal angucken, welche Aktien Bistümer besitzen, wo hinein sie investieren. Interessant dürfte der Blick sein auch auf amerikanische Diözesen, die ja reihenweise in die Insolvenz gegangen sind, die sich arm gerechnet haben, nur um Entschädigungsleistungen für Betroffene nicht bezahlen zu müssen, die aber dann einen tollen Immobilienbesitz haben und auch wirkliche Player auf dem Immobilienmarkt sind. Also all das, ich meine, das kostet halt auch tatsächlich sehr viel Recherche, das kostet sehr viel Zeit. Und es gibt auch nicht so viele dann, die so eine Expertise haben, um sich mal gezielt da dran zu setzen. Aber das würde ich selbstkritisch sagen, nein, das haben wir nicht genug untersucht. Die ganze Beziehung Kirche, Geld oder Vatikan, Geld, Bischöfe und Geld. Und nee, das haben wir nicht kritisch genug angeschaut.
Klar, so eine Recherche kostet Zeit. Es gibt nicht hinreichend Expertise. Eben haben wir gelernt, dass die Zielgruppe eigentlich wir alle sind, auch die Nicht-KatholikInnen. Haben die Sender, haben die Medienhäuser das nicht auf dem Schirm? Sind die zu geizig in der Ausstattung ihrer Religionsredaktionen?
Nein, ich würde gar nicht mal speziell sagen, dass die geizig sind in der Ausstattung der Religionsredaktion, sondern es ist ja grundsätzlich so, dass Recherche einfach Zeit kostet. Es hat ja seinen Grund, dass auch Cum-Ex zum Beispiel von einem Rechercheverbund aufgedeckt worden ist, weil viele Medienhäuser eben sagen, sowas schaffen wir gar nicht allein. Ich muss sagen, wenn ich zum Missbrauch recherchiert habe, das war unfassbar zeitintensiv, ja. Weil man eben gegen Mauern rennt. Und wenn man das zum Thema Vermögen macht, dann wird das auch mindestens so zeitintensiv sein. Und da kann ich nur selbstkritisch sagen, es hätte sich wahrscheinlich gelohnt, dazu mal einen Rechercheverbund zu gründen. Das Publikumsinteresse wäre wahrscheinlich auch da gewesen.
Aber warum passiert sowas dann nicht? Also unterschätzen wir alle als Gesellschaft vielleicht sogar die Wirkmacht, die die Kirche tatsächlich noch hat heute?
Ich denke, aus deutscher Perspektive unterschätzt man die Wirkmacht schon, weil ja auch völlig zu Recht gesagt wird, dass die Macht der Kirchen in Deutschland zurückgeht. Einfach deshalb, weil die Zahl der Mitglieder zurückgeht und ja auch die Perspektive jetzt nicht so aussieht, als würde sich das in den nächsten Jahren drehen, ne? Und mir ist schon immer aufgefallen, dass es ohnehin schwierig war, ja, Leute zu finden, die so etwas härter in puncto Religion und Kirchen recherchieren wollen. Also bei mir, ich habe mich dann auf das Thema Missbrauch konzentriert, weil ich beim Thema Finanzen zum Beispiel, ich jetzt persönlich selber die Expertise nicht gehabt hätte. Aber ich hätte natürlich versuchen können, Menschen zu finden, die da die Expertise haben. Ich bin aber letztlich gescheitert, das habe ich schon mal bei Christ und Welt mal versucht, so Finanzströme nachzuzeichnen zwischen also Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und rechtskatholischen Medien und auch Beziehungen zwischen Personen, ne? Es war mir nicht möglich und ich habe auch noch Kolleginnen und Kollegen versucht ins Boot zu holen. Wir sind dann am Ende zu keinem veröffentlichungsfähigen Ergebnis gekommen. Aber gewünscht hätte ich mir, dass wir das mal geschafft hätten. Ich habe im Thema Geld, also Geld ist kirchliche Macht, ja. Und das jetzt zum Beispiel auch in der Kirche der Armut, wie Papst Franziskus gesagt hat, so rechte Kreise, rechtspopulistische und rechtsextreme Kreise so einen Einfluss haben, das hat mit Geld zu tun. Ja, das hat mit Verbindungen zu tun zwischen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien und rechten Kreisen der katholischen Kirche und natürlich auch des evangelikalen Lagers in den USA. Aber da müsste man wirklich einen Verbund gründen und sich diese Ströme mal angucken. Das finde ich ein lohnenswertes Thema und dann kriegt man auch noch mal einen anderen Blick drauf, was die eigentlichen Diskussionen wären, jenseits dieser leidigen Frage, war der Papst jetzt ein Reformer oder ein Strunzkonservativer und wird der Nächste ein Reformer oder ein Strunzkonservativer?
Ja, das wäre jetzt auch die Frage, Frau Florin, wer wird denn Papst?
Ich weiß nur, dass es keine Franziska und keine Johanna wird.
Ja, was ist das eigentlich, das ständig diskutiert? Also jedes Mal scheint mir diskutiert zu werden, ob es denn jetzt nicht mal eine Frau werden soll. Ist das überhaupt ernst zu nehmen, diese Diskussion?
Nein, die ist nicht ernst zu nehmen, weil es ja keine Frau werden kann. Ich sehe überhaupt keine Anzeichen dafür, weil in der römisch-katholischen Kirche ja nicht ansatzweise verstanden werden will, was Gleichberechtigung ist. Ich sehe da keine Anzeichen für. Nein, es wird keine Frau natürlich Päpstin. Das ist nicht gewollt. Das ist egal, ob man Kleriker als reformorientiert oder erzreaktionär einsortiert. Gleichberechtigung von Frauen ist nicht gewollt.
Was würde passieren, wenn man sie einführte? Wäre die Kirche dann tot?
Nein, ich glaube nicht, dass die Kirche tot wäre. Im Gegenteil, ich glaube ja, dass es weltweit ein wichtiges Signal wäre, wenn eine Institution, die diese Geschichte der Frauenverachtung hat, plötzlich sagen würde, Frauen und Männer und alle Geschlechter sind gleichberechtigt. Das wäre ja mal ein schönes Zeichen an alle Patriarchen und Chauvis dieser Welt, an alle politischen Machthaber, die Frauen unterdrücken.
Christiane Florin, vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.